Immo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum zweiten Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Willkommen zur Fortsetzung und zu einer neuen Folge von Limo, unserem Podcast. Energiemangel, explodierende Energiekosten. Welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Im ersten Teil ging es vor allem um die Folgen, sowohl für Unternehmen als auch Mieterinnen und Mieter der hohen Energiepreise. Von Sorgen und Verzweiflung wurde berichtet, von Wirtschaftskrieg gesprochen, drohende Inflation, der Wunsch nach einem Gaspreisdeckel und einem Liquiditätsmanagement der Wohnungsunternehmen. Investieren wäre gut, aber wie? Diskutiert werden in diesem zweiten Teil des Brandenburger Hofgesprächs vor allem Lösungen. Was kann Mieterstrom bewirken? Wo liegen die Grenzen? Können Wohnungsunternehmen einfach so Energielieferant werden? Welche alternativen, sinnvollen Energieträger gibt es? Thema Abschlagszahlungen. Wie geht man am besten vor? Was machen die zusätzlichen Belastungen mit den Mieterinnen und Mietern? Diesen und mehr Fragen widmen sich die Gäste des Brandenburger Hofgesprächs: Axel Gedaschko, GdW-Präsident, Lars Ernst, Managing Director der Arealbank AG, Jutta Gurkmann, Vorständin des Verbraucherzentrale Bundesverbands, Ringo Lottig, Vorstand der Chemnitzer Siedlungsgemeinschaft EG und Dr. Jan Witt des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft. Ulrike Trampe moderierte die Runde.
Ich sage mal ganz deutlich, wir Deutschen sind verliebt in Einzelfallgerechtigkeit. In einer solchen Situation können wir nicht jedem Einzelfall gerecht werden, sondern da müssen wir auch fünfe gerade sein lassen. Hauptsache, es wirkt.
Investiert wurde bei vielen Wohnungsunternehmen in der Vergangenheit eine ganze Menge, nämlich energetisch. Trotzdem stehen die Unternehmen in der Pflicht. Vorauszahlung der Abschläge an die Energieversorger führen unter Umständen zu Liquiditätsengpässen. Vor allem, weil nicht damit gerechnet werden kann, dass sie diese Vorauszahlungen über ihre Mieter jemals wieder zurückbekommen. Liquiditätshilfen in Form von Darlehen für den Teilnehmer aus der Wohnungswirtschaft an der Diskussionsrunde Ringo Lottig keine Lösung mit Blick auf seine Bilanz und die Folgen, die sich aus diesen Darlehen dann ergeben. An diesem Punkt endete der erste Teil des Brandenburger Hofgesprächs. Wir steigen direkt wieder ein mit einer Ergänzung, und zwar, man kann sagen, auf die Wutrede Ringo Lottigs vom GdW-Präsidenten Axel Gedaschko. Er mahnt an, dass die bisher funktionierenden Sozialsysteme ob der Veränderung nicht mehr gewachsen sein könnten. Aber genug von mir, Ohren auf, Limo on, weiter geht's in der spannenden Diskussionsrunde. Ich bin Iris Jacherz, Chefredakteurin des Branchenmagazins DW, die Wohnungswirtschaft.
Axel Gedaschko ist jetzt, glaube ich, auch mit geschwollenem Kragen dabei.
Ja, ich würde genau an dem letzten Punkt nochmal einsteigen. Wir haben eine Situation, die ist explosionsartig angewachsen. Und wir haben sonst funktionierende Sozialsysteme. Die werden aber nicht Herr dieser Lage. Und alle Ideen, die im Moment auf dem Tisch liegen, kommen zu spät. Wenn ich das aber weiß und weiß um die Brisanz der Situation. Ich war letzte Woche in Magdeburg. Ich habe die Stimmung wahrgenommen. Am Vorabend 3000 Menschen haben demonstriert in Magdeburg. Die waren nicht links, die waren nicht rechts. Die konnten ihre Rechnung nicht mehr zahlen. So, und wenn ich diese Situation sehe, dann kann ich nicht auf vorhandene Systeme aufbauen, sondern ich muss jetzt den Menschen helfen, auch mit Mitteln, die sind, ja, ich sag's mal, unprobat, zumindest in Deutschland. Wie gesagt, ich hatte darauf hingewiesen, andere Länder haben sich viel eher Gedanken über diesen Weg gemacht. Und diese Zeit hat die Regierung, das muss man so deutlich sagen, versemmelt in Deutschland. Das heißt, wir haben schon einen Teil der Menschen verloren, die haben den Glauben an diesen Staat verloren. Das hätte so nicht sein müssen in dieser Schärfe. Wir haben darauf hingewiesen, macht etwas, macht es, dass es praktikabel ist. Man hat etwas gemacht, was nicht praktikabel ist, trotz unserer ausdrücklichen warnenden Hinweise. Dann bleibt jetzt nur noch ein Schritt und das ist, da sind wir jetzt bei dem Thema Geld. So, wir haben eine Schuldenbremse und ich muss ehrlich sagen, wir sind in einer Situation, wo wir in einem Wirtschaftskrieg uns befinden. Wann nicht jetzt? Wann sollte jemand sonst eine Schuldenbremse nicht gelten? Also man kann das zwar immer nur einmal ausgeben, theoretisch. Aber ich prophezei, und das Ringo Lotte, ich hatte darauf hingewiesen, die Kollateralschäden, die sich reinfressen in die Realwirtschaft, werden so groß sein, dass man nachher philosophieren kann, was ist preiswerter? Ist es preiswerter, dann jedes einzelne Unternehmen zu retten oder die Arbeitslosigkeit zu zahlen oder versuchen, wieder die Unternehmen aufzubauen? Oder ist es sinnvoller, jetzt dann wirklich von oben einzusteigen und mit einer Gaspreisbremse? Und da gibt es unterschiedliche Varianten. Es muss praktikabel sein, es muss ein Anreiz sein zum Sparen, aber es muss eben auch dadurch die Situation eintreten, dass sozial die Situation beherrschbar bleibt. Das ist das oberste Gebot. Und ich sage mal ganz deutlich, wir Deutschen sind verliebt in Einzelfallgerechtigkeit. In einer solchen Situation können wir nicht jedem Einzelfall gerecht werden, sondern da müssen wir auch fünfe gerade sein lassen. Hauptsache, es wirkt.
Frau Gurkmann hatte sich nochmal zu Wort gemeldet.
Das ist eine wunderschöne Frage. Also ich bin ja auch absolut bei Ihnen, dass jetzt was getan werden muss. Nur je mehr wir das Geld des Staates, Klammer auf, unser aller Geld nehmen und dort Anleihen nehmen, umso mehr müssen wir doch darauf achten, dass das auch sinnvoll und zielgerichtet eingesetzt wird. Und das ist ja unser Problem. Wir wollen nicht Gießkanne. Genau. Ja, und das ist doch, wie kriegen Sie
keine
das?
300 Euro für jeden.
So, wie bekommen Sie es hin, dass nicht diejenigen, die es tatsächlich ja Gott sei Dank nicht brauchen, nicht bekommen, ich will jetzt nicht von aufgezwungen sprechen, aber die das nicht bekommen und diejenigen, die es wirklich brauchen, es bekommen, und wie kriegen wir es hin, dass wir dann möglichst, und insbesondere wenn wir Anleihen in die Zukunft nehmen, dass wir dann das Geld wirklich investieren in die Zukunft, nämlich in Erneuerbare, in energetische Sanierung, ne, dass wir, ich will nicht von zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen sprechen, aber dass wir nicht mit dem Stopfen eines Loches wieder anderswo die Lücken reißen.
Frau Guckmann, da bin ich auch wirklich d'accord. Und für mich wäre es interessant oder wichtig, dass man in der jetzigen Situation und bei der gesamten Inflation und bei den gesamten Steigerungen, weil wir haben ja so ein Synonym von denen, die es brauchen, und ich will das nicht schlecht reden, von denen, die es brauchen, setzen wir das mal in Anführungsstrichen. Diese Schar ist erheblich größer geworden, ja, und deswegen braucht es vielleicht dafür auch eine andere Begrifflichkeit, weil von denen, die es brauchen, sind wir immer ganz schnell bei denen, die auch vorher schon Hilfe notwendig hatten und in gerechtfertigter Weise Anspruch genommen haben. Aber der Kreis von denen, die es brauchen, der ist trotzdem inzwischen wesentlich größer. Und das ist, ja, das ist auch mein Petitum, dass man das mit abholt, weil das auch ein sozialer Sprengstoff ist. Der Kreis ist wesentlich größer, und das kann man bei den Unternehmen genauso hernehmen, weil es ja da auch größer ist. Das ist absolut mir nur wichtig, weil das, da kriege ich immer so ein Stechen von denen, die es brauchen. Das sind immer die, wissen Sie, das ist dann dieser Kreis, der heute schon geschützt ist.
Nein, den meine ich nicht.
Ja, das aber gibt das, ich möchte es nur betonen.
Absolut.
Das
ist, Herr Dr. Witt hatte sich nochmal kurz gemeldet.
Noch einen Punkt, ja, ganz schnell.
Ja.
Ich habe so ein bisschen die Sorge, dass wir immer auf die Mieter achten, das ist auch ganz wichtig, ist auf die Individualperson, aber wir reden über eine Volkswirtschaft. Ich glaube, das müssen wir nochmal ganz, ganz klar zum Ausdruck bringen, dass wir jetzt nicht irgendwie ein bestimmtes Bashing vornehmen, sondern wir reden über eine Volkswirtschaft, und wir haben viele Themen jetzt in den letzten Wochen, Monaten auch gehört, wo Industrien oder kleinere Betriebe einfach sagen, wir können nicht mehr, wir hören auf. Und ich glaube, wir spüren das alle am eigenen Körper auch, in unserer unmittelbaren Nachbarschaft. Das heißt, wir müssen dieses Thema und die Lösung weit aufspannen.
Herr Dr. Witt.
Entschuldigung.
Ich wollte nochmal diesen Aspekt, was wir sicherlich alle gemeinsam wollen, ist Forderungsausfälle vermeiden. Und natürlich auch Insolvenzrisiken, weil das einen Rattenschwanz nach sich zieht, den keiner will. Und ich glaube, es ist auch kein Unternehmen der Energiewirtschaft unterwegs, was mit Hurrangebrüll in Richtung von Energiesperren geht oder Forderungen hinterherlaufen möchte. Das heißt, es braucht in der Tat Lösungen, die für alle da tragfähig sind. Und was ich politisch wahrnehme, ist, dass zumindest die Frage, dass da auf dem Heizwärmemarkt eine Entlastung stattfinden muss, Bewegung kommt, und vielleicht spät, aber hoffentlich nicht zu spät. Und ich glaube, das Datum, was alle am meisten fürchten, sind dann die ersten Zahlungen im April des nächsten Jahres. Und deswegen glaubt man, dass man da noch ein bisschen Zeit hat, um das zu administrieren. Aber gleichwohl muss natürlich klar sein, was man macht und wie man es umsetzen will. Wenn ich darf, würde ich nochmal sagen, Was wir mit betrachten müssen, ist natürlich, wie kommt man denn aus der Gaskrise wieder raus? Das heißt also Liquidität auch physisch in Form von importierten Gasen. Wir haben derzeit ein Erdgasaufkommen von 1000 Terawattstunden, was wir im Inland verbrauchen. Das sind 310 roundabout, also Milliarden Kilowattstunden ist die Terawattstunde, die in Richtung Haushalte und Wohnungsunternehmen gehen. Und wir haben in der Industrie 370 Milliarden und die Kraftwerke brauchen nochmal 120 Milliarden. Und von diesen 1000 kamen aus Russland im letzten Jahr 620 roundabout. In diesem Jahr etwas über 300, also die Hälfte. Aber die Hälfte war noch da. Und seit September kommt aus Russland gar nichts mehr. Das heißt, wir haben in der Tat ein Riesenproblem zu lösen im Hinblick, wie ersetzen wir das, auch wenn wir alles, was geht, sparen. Und was die Vorhaben sind, ist einmal LNG auszubauen mit diesen 5 Terminals und die beweglichen Einheiten, die Schiffe, die jetzt schon für die diesjährige Heizperiode wohl das erste in Betrieb gehen sollen. Und wenn man die Dinge alle zusammenzählt, würde es in etwa das, was wir sozusagen auf dem diesjährigen Stand an russischem Gas bekommen haben, decken können. Aber jetzt sehr vorsichtig.
Also die 300.
Die 300.
Ah, genau. Aber es bleibt natürlich immer noch eine Situation, wo die Frage ist, wie geht's denn dann weiter? Biomethan. Auch da gibt's noch Möglichkeiten. Wir haben das analysiert. Derzeit werden etwa 10 Terawattstunden in Erdgasqualität aufbereitetes Biomethan eingespeist in Gasnetze. Und es gibt über 9500 BHKW, die auch noch Strom produzieren. Da sind also auch noch Möglichkeiten. Und was man erkannt hat, was eine Perspektive ist, letztlich eben auch für grüne Gase, ist Wasserstoff. Das ist natürlich ein Markthochlauf, der muss organisiert werden und der kommt nicht von heute auf morgen, aber muss angegangen werden. Das müssen die entsprechenden Infrastrukturen, Elektrolyseure etc. mitbedacht werden, wenn es um die Frage geht, was mache ich denn mit möglichen Erträgen, wenn es um Investitionen geht. Da gehört das hin, damit eben auch perspektivisch da eine Entlastung im Bereich des Gasmangels stattfinden kann. Zum Gaspreis selbst. Wir hatten im letzten Jahr für Beschaffung, Vertrieb 3 Cent, in diesem Jahr 10. Und dadurch, dass natürlich dann auf allem immer noch die Mehrwertsteuer draufkommt, ist es mehr als überfällig, dass die auf 7% abgesenkt wird, um da eine Entlastung rüberzubringen. Das wären dann etwa 1,5 Cent von den 15 Cent, was jetzt so durchschnittlich da der Gaspreis ist, den wir ermittelt haben. Für Mehrfamilienhäuser aktuell, aber im letzten Jahr die Hälfte, also er hat sich verdoppelt, aber er kann sich auch noch weiter nach oben bewegen. Ja, und wenn man sich dann den Großhandelsmarkt Terminkontrakte anguckt, dann sieht man also im Durchschnitt fürs letzte Jahr 34 Euro die Megawattstunde und in diesem Jahr 106, aber auch das wissen wir ja, das ist volatil und von vielen Faktoren abhängig, aber zeigt eben deutlich nach oben. Vielleicht zu den Randbedingungen und auch aus dem Kreise der Energieunternehmen gibt es Schwierigkeiten, Liquiditätsschwierigkeiten, wenn bestimmte außerbörsliche Termingeschäfte gemacht werden, dann muss man da Sicherheiten haben. Auch da werden entsprechende Bürgschaften von staatlicher Seite aus gesehen und ein Insolvenzmoratorium hilft, aber ist keine Lösung. Jedenfalls sollte man eigentlich weg von Forderungsauswählen und weg von Insolvenzrisiken kommen und das organisieren. Das ist so ein bisschen der Rahmen, in dem wir uns bewegen derzeit.
Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, es gibt einmal von dem Herrn Lottich deutliche Einforderungen, jetzt sofort schnell und konsequent zu handeln. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Dr. Witt, ist es auch so ein bisschen perspektivisch, was kommt in Zukunft. Daher möchte ich jetzt Herrn Gedaschko gerne nochmal auf ein Thema ansprechen, das ich in den letzten Jahren auch in der Wohnungswirtschaft immer wieder mitverfolgt habe, nämlich die Fähigkeit, gerade von den großen Wohnungsunternehmen, die große Quartiere im Bestand betreiben, selber Energieproduzent, selber Energieversorger zu werden, selber die Quartiersversorgung selbst zu organisieren. Da gab es immer wieder unterschiedliche Widerstände. Jetzt will ich nicht zurückschauen und sagen, verpasste Chance aufgrund von welchen auch rechtlichen Rahmenbedingungen. Aber ich glaube, da hat die Wohnungswirtschaft in Zukunft ein unglaubliches Fund in der Hand, selber in die Energieproduktion mit einzusteigen.
Ja, goldene Worte, das ist so. Und ich glaube, sehr viele würden noch sehr viel mehr machen. Wir haben, ich sag's mal, Befreiung in diesem Bereich in aseptischen Dosen bekommen. Immer mal wieder so ein bisschen. Aber der richtig große Befreiungsschlag war nicht dabei. Jetzt kann ich eine Kundenanlage bauen. Aber das, worüber wir immer nachdenken müssen, weil es einfach sinnvoll ist, dass man nicht nur ein Haus und die Mieter drin, sondern dass man auch das Nachbarhaus, was leider verschattet ist oder unter dem großen Baum steht, dass man das versorgen kann. Dieses Versorgen, Speichern, Verbrauchen im Quartier ist nur möglich, wenn aus einem Unternehmen ein Energieversorgungsunternehmen wird. Und das ist eigentlich der größte Hemmschuh. Da gibt es noch ein paar andere, aber das ist eigentlich der größte Hemmschuh. Und den jetzt zu beheben, wäre natürlich extrem sinnvoll. Vielleicht aber nochmal auch zur grundsätzlichen Frage, auch wenn wir das alles machen, stellt sich am Ende des Tages eine Frage. Im Koalitionsvertrag stand, für die Zeiten der Dunkelflaute machen wir ein Backup aus 30 bis 50 Gaskraftwerken. Ich glaube, wir müssen eine gesellschaftliche Diskussion führen und nicht auf die lange Bank schieben. Was ist unser Backup in der Zeiten der Dunkelflaute? Wasserstoff, ich bin ein Freund von Wasserstoff. Und ich weiß aber auch um die Schwierigkeiten und die Langfristigkeit. Und ich weiß um, ich sag's mal, Prioritäten und Posteritäten beim Verbrauch von Wasserstoff. Die Frage, die wir uns als Gesellschaft dann nochmal stellen müssen, ist, was machen wir denn, wenn wir jetzt Wasserstoff nicht haben, wenn wir denn das Gas aber auch so nicht haben, was ist denn dann unsere Energiequelle? So, und da fällt mir nicht so schrecklich viel ein. Dann kommt Braunkohle und Kohle und Öl. Und das sind Fragen, die muss man dann auch diskutieren. Unsere Gesellschaft verweigert sich im Moment dieser Diskussion. Und ich, dann könnte ich noch zwei oder drei Atomkraftwerke hier auf den Tisch legen, wo es eine klare Kommissionsempfehlung gibt. Und man hat aus meiner Sicht, wenn ich da richtig informiert bin, im Parteirat der Grünen eine Entscheidung gefallen. Nicht in der Regierung, im Parteirat der Grünen, die dann zu einer entsprechenden Beschlussfassung geführt hat, diese Atomkraftwerke nicht wirklich laufen zu lassen, sondern Kosten zu tragen, sie zu bevorraten, aber nicht den Strom zu nutzen in Zeiten, wo wir eigentlich jede Kilowattstunde, heißt es ja, brauchen wir und diese Kilowattstunden brauchen wir offenkundig dann doch nicht. Das irritiert mich zutiefst.
Herr Dr. Witt, was sagen Sie denn zu dieser Situation, Quartiere zu eigenen Selbstversorgern werden lassen?
Also wir nehmen sehr gerne auch Mitglieder des GdW beim GdW auf. Da haben wir doch man braucht natürlich, um Energieversorger zu sein, eine ganze Menge an Backup. Das ist ganz klar, damit man eben dann praktisch dort auch nicht Fehler macht. Wir sind natürlich mit der Wohnungswirtschaft als Branche sehr eng verbandelt, auch in der Frage des Contracting, also dass man praktisch die Anlage betreibt und ähnliche Dinge macht. Beim Mieterstrom sind wir in ähnlicher Weise betroffen, indem wir sagen, das funktioniert nicht unbedingt optimal, wie wir es derzeit sehen. Um ein simples Beispiel zu nennen, also die Installation der PV-Anlage muss selbstverständlich dann auch auf anderen Dächern sein dürfen, damit man auf die entsprechenden Mengen kommt. Also so Merkwürdigkeiten, die wir immer so peu à peu in den gesetzlichen Rahmenbedingungen versuchen, als Balken aus dem Weg zu räumen, um dann ein Stück weit voranzukommen. Wer Energieversorger werden will, muss natürlich auch die volle Gewerbesteuer zahlen. Das ist jedenfalls unser Standpunkt dazu. Ansonsten arbeiten wir sehr, sehr gerne mit den Wohnungsunternehmen an Quartierskonzepten zusammen, sehen das auch komplett so, weil das ist die Zukunft. Es muss zusammengedacht werden, es muss Mobilität, Wärmeversorgung zusammen werden, sämtliche IT-Dienstleistungen gehören zusammen. Also dieses Zusammenwachsen findet statt. Und wir bemühen uns nach Kräften, wenn die Politik meint, sie weiß da irgendwelche Wege und uns die vorschreibt, auch zu erläutern, wo die Fallstricke dabei sind. Letztes Beispiel, Kurzfrist, Energiesicherungsmaßnahmen, Verordnung, wie auch immer. Ein Artikel, der vorschreibt, dass wir praktisch eine Information noch bis 30.09. an die Kunden zu geben haben. Und dann müssen die Wohnungsunternehmen diese einmal ermittelte Zahl, ohne dass sie wie sonst üblich auf Quadratmeter oder wie auch immer aufgeteilt wird, müssen die ihren Mietern zur Verfügung stellen. Und mit dieser Zahl kann wahrscheinlich in einem Mehrfamilienhaus erstmal keiner was anfangen, als dass er sieht, interessant, was wir so insgesamt im Haus verbrauchen. Und wir haben gesagt, die Intention, dass wir jetzt informieren müssen, wie man sinnvoll mit Heizenergie umgeht, mit Warmwasser umgeht, mit seinem Stromverbrauch, den haben wir voll erkannt und wir tun alles dafür, um diese Information auch tatsächlich weiterzutragen. Und wenn ich Herrn Lotti richtig verstehe, ist das Problem, was er hat, dass die Eigenmotivation einfach nicht da ist bei der Klientel. Sie sehen die Information, aber sitzen vielleicht sogar in einem Haus, was saniert ist, was unterdurchschnittlich Energie verbraucht, wenn man es so sieht. Also die Möglichkeiten sind da, aber der Einzelne hat nicht unbedingt das Interesse. Da ist die Frage, wie erreicht man die, wie motiviert man die, mit welchen Informationen kann man kommen, damit auch klar ist, ich kann was machen und das bringt am Ende auch was für mich. Also wir haben, was dieses Thema Energieberatung angeht, das ist natürlich die zweite Sache, nicht? Die eine Seite ist, wie schaffe ich Liquidität wieder in den Energiemärkten, damit die Preise runtergehen. Die zweite Seite ist, wie sorge ich dafür, dass wir mit weniger Energie, aber gleichen volkswirtschaftlichen Nutzen zurechtkommen. Und natürlich spielt das eine Rolle, wie viel Endenergie ich in Nutzenergie übersetze. Und dann spielen plötzlich die Anlagen, die Heizungstechniken eine Rolle, die Geräte, die ich habe. Um ein ganz, ganz simples Beispiel zu nennen. Wir machen gerade eine Presseinformation über den Heizkörperthermostaten. Denkt jeder, ja, das kennt jeder, weiß jeder, das gibt Zahlen drauf. Und wenn ich da 3 einstelle, sind es 20 Grad. Aber ich glaube, dass das Gros der Menschen, die in den Wohnungen leben, noch nicht richtig verstanden haben, was passiert, wenn das Fenster in Kippstellung ist in der Übergangszeit, die Heizungsanlage schon läuft und dieses Thermostat einfach nur das Gefühl hat, es müsse jetzt die Umgebung da draußen auf Zimmertemperatur heizen und voll auf Durchlauf stellt und die Energie vergeudet. Das sind so einfache Zusammenhänge, die natürlich eine Menge an Energie einsparen können, sodass wir glauben, dass natürlich auch das ein Weg, eine Lösung ist. Und da kann ich nur sagen, suchen wir natürlich auch den Schulterschluss zu den Energieagenturen, zu den Verbraucherschutzzentralen und so weiter, weil das einfach wichtig ist.
So, Herr Dr. Weg, jetzt habe ich das Problem. Erst hat sich der Herr Ernst gemeldet und dann ist, glaube ich, der Herr Luttig. Der kratzt gerade schon.
Jetzt. Ich mache es ganz kurz. Das, was Herr Gedaschke und Herr Dr. Weg gerade gesagt haben, nochmal von meiner Seite bestärken, dieses quartiersübergreifende Denken und sektorspezifische Denken. Ich wollte einen Aspekt da nochmal oben drauf satteln. Wenn man im Hinblick auf CO2-Neutralität denkt und dieses quartiersübergreifende, sektorübergreifende Denken anwendet, dann hat das auch noch einen zusätzlichen positiven Effekt, zumindest auf Basis der Gespräche, die wir geführt haben mit einigen Wohnungsgesellschaften, dass man mit deutlich weniger Investitionsvolumina ein gleiches Ergebnis im Hinblick auf die CO2-Einsparung erreichen kann. Das heißt, es hat also einen positiven Effekt im Sinne eines übergreifenden Denkens und einen positiven Effekt im Sinne einer Wirtschaftlichkeit und auch Investitionshöhe. Also im Grunde genommen eine Win-Win-Situation, wenn man genau das auch ermöglicht und unterstützt. Auch gerade von der politischen Seite her muss das ja bewerkstelligt werden. Entschuldigung.
Also. Jetzt aber, Herr Lottich.
Nee, ich wollte nur eins, nicht, dass das falsch hängen bleibt. Der Großteil meiner Mieter, unserer Mieter, sind unheimlich sparsam. Und der Großteil sind die, die ihre Nebenkosten selbst bezahlen. Das ist mir wichtig, das klarzustellen. Und wir merken das ja auch. Das sehen wir letztendlich auch. Also das heißt, derjenige, der wirklich selbst Verantwortung übernimmt, der hat natürlich seine besten Hebel. Und ich möchte eins ganz klar unterstützen, was Sie auch zum Schluss gesagt haben. Dass dieses so selbstverständliche Thermostat, das ist es halt im Alltag nicht. Das ist, wenn ich jetzt irgendeine bestimmte Funktion im Excel 2 Jahre nicht angewandt habe, na, dann muss ich vielleicht dann doch wieder mal kurz nachdenken. Das ist so. Und deswegen finde ich es gut, dass Sie informieren. Das ist auch wichtig, dass die Verbraucherzentralen, dass da informiert wird. Und wir tun das genauso. Wie ist diese Anwendung? Was macht denn ein gekipptes Fenster? Ja, und was nicht? Das ist ganz wichtig. Deswegen habe ich dann immer so ein kleines bisschen Bauchschmerzen, wenn wir über diese Gradzahlen sprechen. Wir haben über Jahre kämpfen wir gegen Schimmel, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt züchten wir den gegebenenfalls. Das kann sein. Das ist durchaus möglich. Also da ist auch eine Frage des Anreizes. Aber die Information ist ganz wichtig und auch wenn sie noch so profan klingt, deswegen ist es wichtig, diese Dinge von allen Seiten zu bringen. Energieversorgung im Quartier, das war ein Thema. Ja, da könnte ich platzen. Ja, ich bin eine Genossenschaft, wir nehmen uns schon mit Recht heraus zu sagen, sehr grün zu denken. Wir bauen Parks. Wir haben Photovoltaikanlagen, wir haben eine Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in Größenordnungen. Aber ich bin eine partiell steuerpflichtige Wohnungsgenossenschaft. Mir ist es heute am 21. September 2022 nicht erlaubt, das weiter auszurollen. Weil es politisch, und anders kann ich es nicht sagen, politisch nicht gewollt ist. Es wäre möglich und wir hätten das auch längst getan, das über viele Flächen auszurollen. Wir haben auch die Mittel dazu, aber es ist politisch nicht gewollt. Und ich habe in den letzten 6 Jahren vor jeder Wahl, ob das kommunal, Land oder Bund ist, von jeder Partei, die in dieser Zeit in Verantwortung war, die Vertreter bei mir gehabt. Alle haben dieses Thema immer wohlwollend mitgenommen. Ich weiß bis heute nicht, wohin. Ich weiß nur eins, es ist politisch nicht gewollt. Inklusive der jetzt Regierung, die an sich dafür steht, die schon 1 Jahr Zeit haben. Es ist ein Federstrich. Wir können Mieterstrom nicht weiter ausrollen, weil wir ansonsten die Existenz unserer Genossenschaft riskieren. Und deswegen kann ich nur sagen, das wäre ein Federstrich, aber ich kann nur mit dem Kopf schütteln, dann kriege ich Schüttellähmung, wenn man dieses Thema anspricht. Es ist einfach nicht gewollt aus politischer Sicht. Und wir könnten an dieser Stelle handeln, könnten viel bewegen. Und da sind teilweise wirklich schwachsinnige Vorschriften da drin, die einfach nur davon zeugen, dass es nicht gewollt ist. Und deswegen kann ich sagen, es wäre ein Lösungsansatz, je größer die Gesellschaften oder auch sind für uns als Wohnungsgenossenschaft partielle Steuerpflicht, muss ich einfach sagen, okay, ihr wollt es nicht. Aber eins sage ich auch ganz klar an dieser Stelle. Ich habe keine Bereitschaft, dann diese Flächen anderen zur Verfügung zu stellen. Wir können es selbst. Wir brauchen keinen Dritten, der es teurer macht. Jeder, der dazukommt und irgendwo sich dazwischen hängt, macht es teurer. Wir können es selbst. Wir würden es selbst leisten und wir haben auch inzwischen das Know-how dazu. Wir liefern Mieterstrom in den kleinen Rahmen das, was ich machen kann. Und deswegen, ja, es wäre eine Lösung. Ja, wir würden es wollen. Wir sagen es schon 6 Jahre lang, aber es ist nicht gewollt. Bis hin zur aktuell handelnden Person.
Vielleicht noch ein Aspekt. Osterpaket, Vervierfachung der PV und Ankündigung PV-Pflicht. Ja? Wenn man eine PV-Pflicht macht, auf der anderen Seite aber eine Begrenzung des Umsatzes für den Stromverkauf hat, passt das überhaupt nicht zusammen. Und da zeigt sich, es ist so verquer, es wird mit nicht mehr nachvollziehbaren Argumenten oder es sind gar keine Argumente versucht zu verhindern, einen neuen Teilnehmer zu haben. Und gerade in der jetzigen Situation ist Mieterstrom die mit Abstand günstigste Variante, weil eben nicht die Merrill-Preisorder da reinschlägt, sondern man liefert für 23, 24, 25 Cent tatsächlich diesen Stromanteil an den Mieter.
Das klingt für mich nach einer Konsequenz und darauf steuern wir jetzt auch mit dem Titel unseres heutigen Brandenburger Hofgespräches ein wenig hin. Das klingt für mich nach einer Konsequenz des Schulterschlusses, denn ich glaube, die Sinnhaftigkeit in der Energieproduktion, in den Quartieren, das ist für viele eine Win-Win-Win-Situation. Die Mieter hätten gerade im Bereich Verbraucherschutz einen verlässlichen Ansprechpartner. Ist es politisch gewollt? Ich glaube, nein. Aber für mich ist es die erste Konsequenz aus der Diskussion des heutigen Nachmittages. Was ich allerdings auf jeden Fall nochmal ansprechen wollte, und jetzt nochmal eine ganz, ganz kleine Rolle zurück, weil ich mir das als Gesprächsnotiz, dass ich das auf jeden Fall noch ansprechen sollte, mitgeschrieben habe, ist das Thema Abschlagszahlung. Mhm. Stundungen, um jetzt ganz konkret für eine kurze Konsequenz, weil das mit den Quartiersstromproduktion ist ja eine Langfristkonsequenz. Das werden wir ja nicht innerhalb des nächsten Jahres lösen. Ich gehe jetzt mal zurück auf eine Konsequenz, die wir jetzt kurzfristig durchführen können. Stundungen, Abschlagszahlung. Wie reagieren, Herr Gedaschko, Ihre Unternehmen? Gibt es solche Modelle schon? Wie sind Sie auch mietrechtlich überhaupt einbettbar?
Also beim Thema Abschlagszahlung gibt es nur Richterrecht, was in diesem Fall nur bedingt anwendbar ist. So, wir haben bei den Abschlagszahlungen normalerweise die Situation, man nimmt die letzte Abrechnung als Basis und auf der wird dann umgelegt. Und dafür gibt es Rechtsprechung. Es gibt keine Rechtsprechung für diese jetzige Situation. Aber wenn man es sinnvoll auslegt, dann sagen wir und empfehlen wir auch unseren Unternehmen, es nutzt nichts abstrakt, den Mietern zu sagen, da kommt gewaltig was auf euch zu, wenn sie nicht konkret wissen, was das bedeutet dann im Abschlag. Deshalb auch unterjährig den Abschlag anzuheben, sodass nicht am Ende ein Riesenberg Geld übrig bleibt, den keiner einfach mal so auf der Kante hat, sondern dass das dann peu à peu bezahlt wird. Wir reden oder haben ja allerdings auch über die Situation geredet, dass diese Abschlagszahlung von vielen nicht mehr bezahlt werden können. Das heißt, man muss eigentlich das eine machen, die Abschlagszahlung erhöhen, aber auf der anderen Seite das dann auch wirklich abfedern beziehungsweise gar nicht so hochkommen lassen. Das ist das eine. Und wir sagen auch, man kann es auch unterjährig machen. In dem Moment, wo ich nämlich vom Versorger den höheren Wert bekommen habe und den alten Verbrauchswert damit verschneide, ist aus unserer Sicht rechtssicher, nicht auf Basis irgendwie einer geschätzten, sondern von tatsächlichen Werten etwas möglich. Also wir sehen, wir haben ja Statistiken, Befragungen, der Großteil der Unternehmen macht das, ein kleinerer Teil macht es nicht. Das wird dann entsprechende Konsequenzen haben.
Kann ich nur ergänzen, gerne. Von meiner Seite auch bestätigen, wir haben im Rahmen unserer Gespräche mit unseren wohnungswirtschaftlichen Kunden natürlich auch darüber philosophiert, was kann man tun im Sinne einer Bugwelle, eines Ansparens. Rückmeldung der wohnungswirtschaftlichen Gesellschaften war ganz klar, wir sind dabei, die Abschläge zu erhöhen im gegenseitigen Einverständnis mit den Mietern. Das wird auch schon umgesetzt in nicht unerheblichem Maße, aber wie Herr Gedaschko gerade sagte, nicht mit allen. Das sehen wir auch bei uns in den Einlagen. Kategorien. Wir haben auch mit den Kunden darüber gesprochen, ob wir in irgendeiner Form über unsere Digitallösungen, Kommunikationslösungen das unterstützen können, im Sinne einer digitalen Ansprache der Mieterschaft, dass man das alles automatisiert. Sind wir gerade dabei, das auszuarbeiten und zu entwickeln, um genau hier eine Vorsorge, ein Vorsichtsprinzip auch zumindest mal ansatzweise dämpfend anzubringen. Mhm. Und es gibt natürlich noch weitere Möglichkeiten, indem man wirklich darüber nachdenkt, die gebundene Liquidität im Hinblick der Barkaution dann möglicherweise in eine Barbürgschaft zu wandeln, übergangsweise, um hier die Effekte abzufedern, ohne dabei die Sicherheitsansprüche des Vermieters in irgendeiner Form zu korrumpieren oder zu beeinträchtigen. Da gibt es Lösungen auch unsererseits, da reden wir auch schon mit einigen Kunden.
Frau Gurkmann hat sich gemeldet.
Ja, genau. Also das Thema Abschlagszahlung ist, wie Sie sich vorstellen können, natürlich auch für uns extrem virulent. Und da komme ich auch gerne zurück auf die Frage, welche Informationen sind denn hilfreich und welche sind nicht hilfreich. So, ich glaube auch, dass die Mieterinnen und Mieter, wenn sie konkrete Informationen haben, wie gerade die Entwicklungen sind, da auch freiwillig drauf eingehen. Man muss aus unserer Sicht natürlich immer unterscheiden, die Fälle, ne? Wo leise ich tatsächlich mit einer Abschlagszahlung befreiend auf die künftige Schuld? Wo ist das, je nachdem, wer da immer dazwischen steht, nicht der Fall? Und bei den Energieversorgern haben wir leider schon seit einiger Zeit manche Anbieter, da scheinen die Abschlagszahlungen gar nicht im Verhältnis zu stehen, was an neuen Preisen aufgerufen wird. Also die Preise werden verdoppelt, weil das die aktuelle Entwicklung ist, und die Abschlagszahlungen sollen vervierfacht werden. Das versteht dann auch keiner mehr, und an der Stelle raten wir eben auch dazu, auf jeden Fall Geld zur Seite zu legen. Ob das dann eine Erhöhung der Abschlagszahlung direkt sein muss, das wird sicherlich auch von dem jeweiligen Unternehmen abhängen, nämlich auch davon, wie sicher ist das Unternehmen. Denn, ne, das wissen alle, wenn ich eben die Abschlagszahlung leiste, das Unternehmen geht in Insolvenz, dann hat sich ein Risiko beim Verbraucher verwirklicht. Deswegen muss ich da natürlich immer schauen, an welcher Stelle tut man das, an welcher nicht. Aber wir raten auf jeden Fall allen Verbraucherinnen und Verbrauchern, Geld zurückzulegen. Und um das sinnvoll tun zu können, brauchen sie die Informationen. Wo stehen wir gerade? Was wird erwartet? Und da sind sie natürlich das vermittelnde Glied in der Kette, das den Verbraucherinnen und Verbrauchern sagen kann, wir haben jetzt eine Erhöhung bekommen, wir haben eine Prognose bekommen. Wir können auch sehen, wie sich Verbräuche entwickelt haben. Deswegen können wir auch mal mit euch zusammensitzen und euch sagen, was euch da möglicherweise erwartet. Und vielleicht erreicht man damit auch eine viel höhere Anreizwirkung, wenn den Menschen klar wird, was erwartet mich denn, wenn ich so weitermache, als wenn das eben immer so ganz abstrakt bleibt.
Ich möchte das noch unterstützen. Das ist, wir kommen in eine Situation, dass wesentlich mehr Menschen in eine Schwierigkeit kommen werden, anderer Größenordnung von Abschlagszahlungen zu bedienen. Da steigt ja auch das theoretische Potenzial und Notwendigkeit von Beratung. Welche Möglichkeiten hast du denn? Welche Möglichkeiten kannst du zugreifen? Das ist ein Part, den wir versuchen selber auszufüllen an dieser Stelle. Also wenn ich ganz am Anfang gesagt habe, das bindet Kapazitäten, ja, die werden wir aber aufbringen, diese Kapazitäten. Die schützen auch uns und schützen auch die Genossenschaft, schützen aber auch den Fragenden. Das ist auch ein Stück Schulterschluss, was man jetzt bringen muss, um zu sagen, der Kreis ist größer. Erwischen wir jede Blume, die in diesem Blumenstrauß drin ist, an Hilfsleistungen, die da sind. Denn das ist, ohne dass wir heute schon wissen, wie die Durchführungen und von verschiedenen Hilfeleistungen sind, das wissen wir ja noch nicht mal, aber die Fragen stehen in den Augen, braucht es an dieser Stelle auch diesen Schulterschluss, das Wissen und das Know-how, um Menschen zu helfen und auch gerade denen, die nicht schon aus der Hilfestellung kommen, denn die kennen sich ein bisschen damit aus, sind in einem Prozess, sondern die an einer Schwelle sind, die man vielleicht auch über das Stöckchen heben muss, um zu sagen, das ist nicht schlimm, wenn du jetzt diese Hilfestellung für diese Heizkostenwasser immer in Anspruch nimmst. Das würde uns auch gemeinsam helfen. Und auch da ist mein Appell, solche Dinge müssen schnell, die müssen einfach, die müssen pragmatisch ausgerollt werden, weil dann sind alle, wie wir hier am Tisch sitzen, das sind Sie mit ihrer Organisation oder die Energieunternehmen und wir auch gefragt. Und ich denke, dass ich dafür alle sprechen kann, dass wir da diese Hilfestellungen geben und auch darüber informieren. Und egal an welcher Stelle dann der Hilfesuchende auftaucht, ja, diese Hilfe bekommt, da können wir auch eine ganze Menge abfedern. Und aus unseren sozialen Arbeiten lege ich auch eins mit ins Körbchen. Es ist immer leicht, jemanden zu finden, der hilft. Es ist aber schwieriger, jemanden zu finden, der es ausspricht, ich benötige Hilfe. Das ist ein ganz schwieriges Thema und das müssen wir auch erwischen, dass wir einen leichten Zugang, einen wirklich leichten Zugang für diese größeren Schichten finden, sich dieser Hilfe anzunehmen. Und möglicherweise auch eine Aufgabe von Ihnen, da mehr und breiter noch zu informieren, welche Möglichkeiten da schlichtweg bestehen. Und wir nehmen uns da nicht aus, aber um einfach alle mitzunehmen und sie ein bisschen über die Zeit zu bringen. Werden wir nicht alle erwischen, aber ich halte das für einen ganz wichtigen Part.
Herr Ernst.
Ich finde das alles ganz hochspannend und wir sind ja in einer extrem akuten Herausforderung, liquiditätstechnisch, wie können wir es lösen? Wir haben erste Ansätze gehört, was möglich ist, warum wir denken müssen. Wir brauchen keine Denktabus mehr, wir müssen über alles nachdenken. Um jetzt das Thema des Jahres 22, Übergang 23 zu lösen, also die Wintersaison. Aber erlauben Sie mir nochmal eine Frage in die Runde aus meiner Sicht. Selbst wenn wir jetzt Möglichkeiten haben, diese Herausforderung zu bedienen, Liquiditätsthemen, Gas entsprechend ausreichend, energetische Maßnahmen, Strom vorhanden, ist dann das Thema in 23 beendet oder sind wir eigentlich erst am Anfang einer Reise?
Okay, wer möchte auf diese Frage starten mit der Antwort?
Die kam mir jetzt gerade eben in dieser ganzen Diskussion, weil als Sie gerade über die Volumina gesprochen haben, kam mir raus, dass wir im nächsten Jahr in gewisser Weise gar nicht die Volumen haben, um entsprechend den Bedarf zu decken. Was heißt das?
Ja, zwei Aspekte. Das eine war ja die Frage, wie gehen wir mit Abschlägen um? Mhm. Da ist die klare Empfehlung, ich meine, wir haben roundabout 1000 Gaslieferanten. Wenn da jetzt einer dabei war, der irgendwo vielleicht mal übers Ziel hinaus galoppiert ist, das würde ich also auf gar keinen Fall verallgemeinern und in eine Empfehlung gießen. Natürlich haben Abschläge für beide Seiten immer einen Sinn. Das eine ist, natürlich muss das Unternehmen auch die eigene Liquidität sichern, muss ja auch entsprechende Termine kontrahieren, Terminkontrakte machen und für die Zukunft sorgen, dass eben dauerhaft auch Preisstabilität da ist. Dafür braucht es Geld, macht ja wenig Sinn, ein Unternehmen dann, das auf Abschläge verzichtet, selber in Schwierigkeiten zu treiben. Die sind natürlich automatisch fällig in dem Moment, wenn eben auch entsprechende Preiserhöhungsschreiben rausgehen. Das ist keine Frage. Aber die Wohnungsunternehmen sind in der Tat ein bisschen gekniffen, weil sie wissen, da kommt was, aber sie können noch nicht automatisch sagen, im Sinne ihrer Klientel, wir müssen die Abschläge anpassen, sondern das ist dann eine Sache mit Begründung, Nachfrage und im Einzelfall. Das ist, so würde ich das jetzt sehen.
Das passiert aber schon.
Ein bisschen schwierig. Eine Vervierfachung, also diese 1000 Unternehmen haben natürlich alle eine eigene Beschaffungsstrategie gehabt. So, und da läuft irgendwas, uns hat keiner gewusst, wo die Reise hingeht. Und wer eben jetzt gerade in der Situation ist, dass er praktisch Kunden dazu bekommen haben, die ihm die Grundversorgung gefallen ist, und er muss nachbeschaffen, dann wird es einfach teuer. Da kann gar nicht anders. Und dann ist die Frage, wie hilft man denen, den entsprechenden Kunden. Das kann natürlich nicht mit einem Schreiben erledigt sein, sondern dann sollte man den Kontakt suchen. Und ich gehe auch davon aus, dass er gesucht wird, um da zu einer gemeinsamen Lösung zu kommen. Ja, die Langfrist- oder Mittelfristperspektive, ich kann eigentlich nur noch mal wiederholen, das Ziel muss sein, diese Liquidität an den Energiemärkten wiederherzustellen. Das ist die eine Strategie. Und die andere, alles, was möglich ist, sinnvoll zu sparen. Was anderes bleibt uns da nicht übrig. Und dass man dann schauen muss, wie man mit der jeweiligen Preissituation klarkommt. Und ich denke, Märkte, die einen Mangel feststellen, sind auch in der Lage, neue Quellen zu erschließen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist klar. Aber es wird so eine Bewegung auf jeden Fall geben. Und ich denke, es wird auch die Investitionen in Effizienzmaßnahmen, in diese Contracting-Fragen, in die Ertüchtigung der Gebäude, auch im Sinne der Vermeidung hoher Energiekosten, das wird auch nochmal an Fahrt aufnehmen. Frage ist, wie gestaltet man diesen Übergang, wie viel öffentliche Mittel, wie leicht verfügbar sind sie? Da sind wir, Herr Gedaschko, ich ja häufiger auch in den Diskussionen über Bundesförderung, effiziente Gebäude oder Wärmenetze etc., um eben solche Dinge auch zu flankieren. Was wir aber mit Sicherheit alle nicht wollen, ist eine Dauersubvention. sondern es muss tatsächlich das Ziel sein, dass also auch wieder funktionierende Märkte hergestellt werden, Angebot und Nachfrage funktionieren. Und das ist genau die Klaviatur, auf der wir alle miteinander sehr gerne unterwegs sind.
Ich gucke noch mal rüber zu Herrn Gedaschko. Mittelfrist, welche Lösung sehen Sie?
Also zwei Themen. Das eine ist, haben wir genug Energie? Und das ist eben sehr deutlich geworden. Und die wahre Herausforderung kommt im nächsten Winter auf uns zu. Und, wenn wir jetzt sehen, die Frage, sparen wir im Moment Energie ein, dann muss man wohl leider feststellen, dass die aktuellen Zahlen die Sprache sprechen, dass wir sogar mehr Energie verbrauchen im Privatbereich als im letzten Jahr. Im Industriebereich, im gewerblichen Bereich wird Energie eingespart, aber beide Bereiche müssen einsparen. Die Frage ist, schaffen wir es zum nächsten Winter hin tatsächlich dann diese 20% mindestens einzusparen, im Privatkundenbereich, die wir einsparen müssten. Ich bin gespannt. Die nächste Frage ist dann mittelfristig. Ich hatte vorhin die Frage ja schon gestellt. Jenseits der Frage, haben wir genug Energie, brauchen wir sicherheitshalber für die Dunkelflaute einfach ein Backup. Und die Frage muss schleunigst politisch beantwortet werden, was sich denn wirklich jetzt Politik vorstellt. Wie sieht denn unser Backup aus? Und wir können nicht 10 Jahre warten, bis Wasserstoff da ist, sondern das Backup muss jetzt jedes Jahr im November, im Dezember, im Januar, im Februar sicher da sein. Und die gesellschaftliche Diskussion, darauf bin ich sehr gespannt. Wir haben eines beschlossen, wir hatten jüngst eine Sitzung der Präsidenten der Immobilienbranche und wir haben eines gesagt, wir haben uns in der Vergangenheit bei den Energiefragen beschränkt sozusagen auf unser Nahfeld. Beispielsweise die Frage Photovoltaik für die Wohnungswirtschaft. Diese Frage ist für uns so elementar, dass wir uns reinmischen werden. Und diese Frage überall, wir werden nerven, wir werden diese Frage überall stellen, weil sie ist völlig unbeantwortet. Keiner macht sich im Moment auch nur einen Hauch Gedanken darüber in der Öffentlichkeit, vielleicht im Hintergrund, was das denn bedeutet, um es auch der Bevölkerung zu vermitteln, dass Dinge, die man glaubt, überwunden zu haben, wieder aktiviert werden müssen.
Frau Gurkmann hatte sich gemeldet.
Ja, ich habe mir eine Rückfrage zu dem, was Sie eingangs sagten. Ich hatte das auch gelesen von Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur. Da war mal was. Genau. Da hieß es in einem Interview, die Industrie habe 20% roundabout eingespart und er mache sich Sorgen, weil es wohl in den Privathaushalten wieder angestiegen sei. So, jetzt stand aber nicht drin, ist Anstieg vom Sommerloch, wir haben nicht geheizt, hin zum Herbst, also ist es im Vergleich zu vergangenen Jahren ein höherer Anstieg, ein niedrigerer Anstieg. Also da fehlen mir so ein bisschen die Details. Und was natürlich ganz wichtig wäre aus unserer Sicht ist, wenn man das differenzieren kann, wo genau finden diese Steigerungen statt? Denn nur so können wir ja gucken, was wir tun müssen. Also sind es nochmal, ne, die Einfamilienhaushalte, denen wir sagen müssen, Leute, ne, das kommt ja mit den verpflichtenden Heizungschecks, ganz wichtig, eure Heizungseinstellungen sind alle falsch. Wir haben aber auch, da schiele ich jetzt ein bisschen zu Ihnen rüber, wir haben durchaus auch immer wieder Fragen bei den Verbraucherzentralen, die sagen, ich möchte ja gerne sparen, aber im Treppenhaus läuft die Heizung sogar den Sommer über. Was kann ich denn da machen? Also, ne, ich glaube, wir müssen tatsächlich den Dingen auf den Grund gehen, versuchen herauszufinden, wo finden Verbräuche statt, die vor allem nicht notwendig sind, wo sind noch Einsparpotenziale. Das fände ich wahnsinnig wichtig, und dass wir dann drüber sprechen können, an wen müssen wir es adressieren?
Da würde ich vielleicht einen zweiten konsensualen Gedanken werben. Ich glaube, es wäre sehr sinnvoll, es gab ja mal auch eine Bauministerin, die hat gesagt, frieren für den Frieden findet sie blöd. Ich glaube, die Frage stellt sich nicht, weil wir müssen einsparen, das haben wir eben gehört. Wir sollten sehen aber, dass wir es nach Möglichkeit so weit wie möglich im Konsens machen. Das heißt, dass die Mieter und die Vermieter gemeinsam drüber sprechen, wo sie denn einsparen können. Also nicht, wir führen manchmal in Deutschland ja auch die Rentendiskussion. Jeder will höhere Renten, keiner will aber länger arbeiten. Und wir haben weniger Einzahler. Also wir haben eine ähnliche Situation. Bloß jetzt ist es sofort und elementar. Und ich habe die Hoffnung, dass man tatsächlich die Möglichkeit hat, weil wenn jemand fragt, warum läuft die Heizung? Da gibt es unterschiedliche Antworten. Wir haben mal einen Feldtest gemacht in 800 Häusern in Deutschland und haben geguckt, woran es liegt. Und das sind ganz irre Dinge, bis hin, dass der Oberstudienrat im Auftrag der Witwe im dritten OG in den Keller geht, durch den Maschendraht mit einem verlängerten Strohhalm den Regler hochdreht und die Heizkurve hochdreht. Also wir haben das, er war auf der Videoaufnahme drauf. Insofern wissen wir das. All diese Dinge, das ist, so ist Deutschland, so passiert es, und bestimmt gibt es auch Nachlässigkeiten bei Wohnungsunternehmen. Nobody is perfect. Und das heißt, wir müssen beide unsere Nicht-Perfektion sehen, dass wir sie abstellen.
Das würde ich auch unterstützen, dass man wirklich hinschaut, weil nur dann kann man feststellen, wo kann man was tun. Ich mische noch etwas dabei, das ist aber nur, um das reinzumischen. Wir haben eine sanft hochlaufende Elektromobilität. Und wenn Sie in den Bereich schauen, gibt es aber trotzdem inzwischen schon eine signifikante Größenordnung, die tanken halt zu Hause. Ist das in dieser Betrachtung mit abgebildet oder nicht? Oder zieht man dort auch das ab, was man an der Tankstelle nicht mehr lädt? Also nicht wenig, weil dann so ein Auto plötzlich nochmal ein Einfamilienhaus auch zu Hause nimmt. Also deswegen ist es wichtig, was Sie sagen, dass man hinschaut. Ich würde mir wünschen, das war ja hier in dieser Runde, das ist ja auch sehr angenehm, aber wir stehen am Anfang, ich beantworte mal die Frage so ganz, für mich stehen wir an einem Anfang, also wir stehen am Alpsee und haben gerade die Schuhe bekommen und erfahren, dass wir auf die Zugspitze hochlaufen müssen. Wir werden unterwegs schwitzen, aber hoffentlich ist es oben nicht kalt. Das wäre da mein Bild dazu. Und wir kommen nur oben an, wenn wir da ideologiefrei hochlaufen. Ideologiefrei, ansonsten und mit pragmatischem Handeln. Und das ist mein Petitum. Wenn uns das nicht gelingt, von der Politik angefangen, mit uns allen am Tisch, ideologiefrei, pragmatisches Handeln, wenn wir diese beiden Dinge nicht ablegen, gefährden wir unsere Volkswirtschaft.
Also wenn ich jetzt die Redebeiträge von Frau Gurkmann, Herrn Gedaschko und von Ihnen, Herr Lottich, mal zusammenfasse, sind wir schon in einer Abschlussrunde. Ich gucke jetzt mal den Herrn Ernst an. Konsequenzen, Schulterschlüsse, Wünsche an die Politik. Eins davon dürfen Sie sich aussuchen und einen formulieren.
Also Schulterschlüsse im Sinne von, wir werden es nur gemeinsam schaffen. Und da meine ich wirklich alle gemeinsam, von Mieter über Industrie bis hin zur Politik. Und damit brauchen wir den Schulterschluss über die gesamte Gesellschaft und über die gesamte Volkswirtschaft. Und wenn ich mir was wünschen dürfte, dann ist das, was Herr Lottich auch gerade gesagt hat, ich nenne es ein bisschen anders, bitte keine Denktabus. Wir sind in einer Situation, die Krisen, die man mit dem ganz klaren Wort der Krise bezeichnen kann. Wir sind in einer Situation, die Sprengstoff hat, und da dürfen wir auch durchaus mal Denktabus beiseite legen und auch dieses offene Denken anwenden. Und ich glaube, Herr Gedaschko hat da so mal einige Sachen durchaus schon erwähnt, die da zur Anwendung kommen könnten.
Herr Dr. Witt.
Ja, ich denke, Schulterschluss ist immer gut. Gerade bei den Beteiligten hier an dieser Diskussion und zu den entsprechenden Branchen und Verbänden. Ich würde empfehlen, ein bisschen kühlen Kopf zu bewahren, zu überlegen, dass diese Krise auch ein Ende haben wird. Wann, wissen wir noch nicht genau, aber dass wir uns jetzt schon darauf vorbereiten, dass es danach weitergeht und dass wir ja auch einen Weg eingeschlagen haben, in Richtung erneuerbare Energien, Energieeffizienz, und wir uns jetzt nicht vom Gleis schubsen lassen, weil wir temporär plötzlich Dinge machen müssen, die wir uns so alle nicht vorgestellt haben. Das wäre so ein bisschen mein Gedanke, und das würde ich auch in Richtung Politik immer so kommunizieren. Ein bisschen Angst raus aus der Debatte, ein bisschen Pragmatismus und anpacken.
Dann danke ich Ihnen sehr. Eine spannende Runde, ein komplexes Thema. Energiemangel, explodierende Kosten, welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Ein paar haben wir genannt. Die Politik ist jetzt gerade dabei zu verhandeln. Es geht nochmal um die Gaspreisumlage. Ich bin gespannt, was wir heute Abend vielleicht in den Nachrichten erfahren werden. Ich wünsche Ihnen allen hier am Tisch für Ihre Unternehmen, Ihre Verbände, Ihre Aufgaben und Funktionen alles, alles Gute. Es wird ein heißer Herbst, hoffentlich nicht zu kalt von den Temperaturen, die uns das Wetter beschert. Und bin gespannt, wie dieses Thema uns in den nächsten Jahren weiter verfolgen wird. Ich danke Ihnen sehr.
Vielen Dank Ihnen.
Danke Ihnen.
Danke, danke.
Liebe Hörerinnen und Hörer, das war das Brandenburger Hofgespräch zum Thema Energiemangel, explodierende Energiekosten, welche Konsequenzen müssen wir ziehen? Wir haben viel gehört von Sorgen, Verzweiflung und Nöten, von Ärger, aber auch von Ideen, wie wir durch diese Krise kommen. Haben wir genug Energie für diesen Winter und mittelfristig auch für den nächsten? Können wir uns tatsächlich aus der Krise hinaus investieren? Wird der Sozialstaat weiterhin funktionieren, wenn zahlreiche Menschen zusätzlich in finanzielle Bedrängnis kommen? Und was passiert mit unserer Volkswirtschaft? Sie haben es gehört, nicht alle Fragen können beantwortet werden. Viele Fragen stehen weiter im Raum. Aber die Gäste des Brandenburger Hofgesprächs haben eins sehr deutlich gemacht, nämlich ihre Positionen zum Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln. Vielen Dank an dieser Stelle an die Moderatorin Ulrike Trampe, die das Gespräch leitete. Ein Dank wie immer auch an die zahlreichen Techniker und Unterstützer im Hintergrund, die diesen Podcast überhaupt möglich machen. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Dabeisein. Bis zur nächsten Limo.
Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer Podcast-App.